Hallo und herzlich willkommen zur 78. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier im digitalen Aufnahmestudio mit der wunderbaren Melanie Rabe.
Hi Laura, hallo alle.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir, dir auch?
Ja, mir geht's auch gut. Ich renne die ganze Zeit zum Fenster und gucke auf meinen kleinen neuen Wohnwagen.
Oh mein Gott, du hast es getan.
Ich hab's getan.
Ich glaube, alle, die dir auf Social Media folgen und die Instagram-Story gesehen haben, wissen, wovon du redest. Ja. Ich bin ja wenig auf Instagram, aber das habe ich gesehen, dass du irgendwie eine Umfrage gestartet hast. Soll ich mir einen neuen Wohnwagen kaufen? Ja oder nein, Laura, auf gar keinen Fall, nicht schon wieder. So in etwa hast du es, glaube ich, formuliert. Und ich habe sofort auf Nein, Laura, nicht schon wieder geklickt, obwohl ich natürlich total gerne gesehen hätte, was du damit machst. Aber ich weiß halt, dass du das schon häufiger getan hast. Und dann habe ich aber sofort, als die Story weiterging, in deinem glücklichen, angefixten Gesichtchen gesehen, dass du ihn natürlich anschaffen wirst.
Na klar, muss sein. Ja, ich hatte die Gelegenheit von meinem Nachbarn einen wirklich mini Wohnwagen. Also der hatte den da stehen, das Ding sieht so aus, als hätte es mehrere Wochen unter Wasser gestanden, ist komplett vermoost, ist wirklich in einem ranzigen Zustand, das stinkt auch. Da ist auch mega viel drin. Ich habe das Innenleben ja noch nicht gezeigt, aber da ist super viel drin, so alter Ghetto-Blaster, Klamotten, Zeitung, so ultra eklig.
Eine Zeitkapsel.
Ja, eine Zeitkapsel, weiß ich auch nicht genau, wer da drin gewohnt hat, aber und am Ende konnte sich halt, das ist halt wieder so geil, wenn man irgendwie hier auf dem Hof, ne, die Dinge fallen mir ja in den Schoß. Ich kann ja nun mal auch einfach nichts dafür. Es passiert einfach. Und da habe ich dann gefragt, so hier, was mit dem Wohnwagen? Ah ja, keine Ahnung, wollte ich das bei eBay reintun und so, ja, was willst du denn dafür haben? Ach ja, weiß ich nicht, dies, das. Und dann habe ich so überlegt, ja, der tauscht bestimmt. Und habe mir Sachen überlegt, die ich tauschen könnte mit ihm. Und es ist dann meine alte Festool-Tauchsäge geworden. Eine Tauschsäge jetzt und voll gut, weil die kann ich eh nicht mehr benutzen, weil ich damals, das war bevor ich mit Festool zusammengearbeitet habe, aber noch auf der Suche nach Sponsoren war und habe halt die Marke durchgestrichen für meine Videos und jetzt arbeite ich ja mit Festool und die haben mir natürlich neue Sachen geschickt, deswegen ich benutze die Säge gar nicht mehr. Mega gut. Long story short, ich habe jetzt schon wieder einen Wohnwagen und mit meinem Pferdeanhänger, der nein, noch nicht fertig ist und dem Wohnwagen, in dem ich so lange gewohnt habe, der auch im Hof steht, ist es jetzt Nummer 3. Aber ich glaube, den anderen Wohnwagen verkaufe ich jetzt langsam mal.
Okay, cool.
Ja, ich muss Platz schaffen. Es geht nicht. Ja. Ich habe ja auch noch den Zirkuswagen.
Oh, das hatte ich vergessen. Ich muss da unbedingt nochmal vorbeikommen. Es hat sich bestimmt schon wieder unglaublich viel verändert, seit ich zuletzt da war.
Auf jeden Fall. Ja. Also du kannst davon ausgehen, wenn du wiederkommst, ist mindestens ein Motorrad und ein Wohnwagen mehr dazu gekommen. Jedes Mal, wenn du kommst.
Total gut.
Wie geht's dir, Mel?
Du, alles fein. Also ich arbeite hier so vor mich hin, bin immer noch dabei, irgendwie aufzuräumen, mal Ordnung in alles zu bringen. Das ist irgendwie ganz cool. Da merke ich auch direkt wieder, dass Platz im Gehirn frei wird. Während mein Arbeitszimmer von Unterlagen, die langsam echt mal geschreddert oder weggeworfen gehören, befreit wird. Das ist irgendwie ganz gut. Und ansonsten ist gerade immer noch so eine Zwischenphase. Ne? Einfach teils aus pragmatischen Gründen. Haben wir schon drüber gesprochen. Ich kann gerade nicht so recherchieren, wie ich es gern würde. Ich musste meinen Prozess umstellen und musste jetzt gerade einfach ein bisschen flexibler sein, so wie alle anderen auch, und das irgendwie anders hinkriegen. Und komme nicht so voran, wie ich gern voran käme. Das ist aber irgendwie auch nicht so schlimm, weil da jetzt gerade kein großer zeitlicher Druck dahinter ist. Und ich habe noch so ein paar Nebenprojekte. Mein neues Buch über Lady Gaga und mich erscheint ja in der Musikbibliothek übermorgen. Freue ich mich. Ich mache gerade viele Interviews. Und der Tag ist halt dadurch auch so ein bisschen zerstückelt einfach, ne? Dass ich jetzt gerade nicht so mich einfach den größten Teil des Tages konzentrieren und schreiben kann, sondern es einfach tagsüber viele Termine sind und ich halt einfach gucken muss, dass ich das gut kombiniere. Aber eigentlich ist es ja eh die allermeiste Zeit so. Deswegen läuft alles.
Ja, cool. Wollen wir heute nochmal wir hatten ja schon mal im Vorgespräch überlegt, nochmal eine Folge zu Under Pressure zu machen. Da hatten wir vor ein paar Monaten mal eine Folge gemacht und das ein bisschen auszuweiten und jetzt kommt so ein richtig dramatischer Titel. Aber wenn ich nicht so faul wäre, dann würde ich da jetzt so einen Voice-Effekt drauflegen. Die Schattenseiten der Kreativität. So, darüber mal zu sprechen.
Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen so einen Stimmverzerrer. So einen Darth Vader für mich und irgendwas anderes für dich.
Ich möchte dann den einfach von Scream.
Oh ja, dieser das fiese. Macht Sinn. Ja, aber dann Ja, ich wollte gerade sagen, dann kann ich den Podcast nicht hören, weil dann habe ich Angst, aber ich höre den Podcast ja eh nicht, deswegen ist es eine super Idee. Gucken wir mal auf eBay.
Ja. Hast du Scream damals gesehen?
Ja, habe ich.
Ja.
Ja.
Und hat das irgendwie, also hat dich nachhaltig beeindruckt oder?
Nicht so sehr. Was mich immer gestört hat, war, dass mein jüngerer Bruder und seine Freunde alle diese Scream-Masken hatten und es dann irgendwie lustig fanden, immer vom Fenster aufzutauchen. Davon bin ich kein großer Fan, weil ich extrem schreckhaft bin. Mhm. Und jede und jeder, der mich absichtlich erschreckt, immer damit rechnen muss, dass ich mit 39 Jahren einen Herzinfarkt bekomme. Ja. Aber es ist offensichtlich allen egal, weil ich ein leichtes Opfer bin. Danke, Freunde. Aber ansonsten fand ich den gar nicht so unheimlich. Ich fand ihn halt sehr lustig und ich kannte nicht alle Referenzen, weil ich jetzt kein Riesen-Horrorfilm-Fan bin, aber ich fand den damals trotzdem cool.
Ja, ich fand den super cool. Ich habe damals meinen Opa in Amerika besucht, der, ich glaube, ich war da zu jung für oder so. Vom Alter her kommt das, glaube ich, hin, dass ich den, oder es gab da so eine Explicit-Version ab 18 oder irgendwie sowas, die ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall gucken durfte. Mein Opa hat von sowas aber gar keine Ahnung gehabt. Deswegen das Erste, wenn ich ihn besucht habe, war immer den in die Videothek zu schleppen und mir alle Filme ausleihen zu lassen, die ich zu Hause nicht gucken durfte.
Super gut.
Und dann habe ich auch Scream geguckt und ich fand es mega. Also für mich ist da irgendwie so eine, also ich fand dieses ganze, dass das ein Thema ist, was irgendwie, also es auch ein Interesse ist, Horrorfilme. Und dass da halt so eine Subkultur drumherum ist, das fand ich irgendwie voll cool. Ich war, glaube ich, aber genau das richtige Alter für den Film oder halt vielleicht ein bisschen jünger, aber es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich fand das voll gut.
Ja.
Und ich war natürlich auch in, wie wahrscheinlich viele andere Menschen, in die Hauptdarstellerin total verliebt.
Ah,
ich fand die super.
Ja.
Ja. Neve Campbell, das
stimmt. Was macht eigentlich Neve Campbell?
Boah, ich könnte mir vorstellen, dass die sich halt irgendwie so in Oregon oder so, ich lüge, ne? Also das weiß ich nicht.
Das klingt sofort plausibel.
Oder in Australien oder so, irgendwo so ein Cottage oder so ein Riesenanwesen und jetzt was ganz anderes macht. Also so ihre eigenen Pullis strickt mit so einem riesigen, wie heißen diese Dinger? Webstuhl. Der von irgendwelchen, also der, ja, ist auch egal.
Sowas ein schönes Bild auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie auch einfach nur Schauspielerin.
Ja,
ich kann mir vorstellen, dass sie so ausgestiegen ist und keinen Bock mehr drauf hat und sowas jetzt so in Ruhe sich gar nicht so stressen lässt.
Das ist ein sehr schönes Bild. Deswegen werde ich das auch nachher nicht googeln, was macht Neve Campbell heute, sondern einfach abspeichern und dann ständig auch Leuten erzählen, wenn es irgendwann mal aufkommen sollte, dass ich mal irgendwo gehört habe, die lebt in Australien und webt.
Hat einen Webstuhl.
Züchtet Avocados und so.
Voll gut.
Ja, aber genau, unser Thema schließt ja so ein bisschen an die letzte Episode, auch wenn es da um ganz andere Dinge ging, um Rituale und Regeln. Aber du hast erzählt, dass du gerade eine relativ schwierige Phase hattest, weil der Algorithmus auf Instagram, hätte ich jetzt fast gesagt, auf YouTube, der häufiger mal einen Strich durch die Rechnung macht und die Dinge gerade schwierig sind. Und da ist mir natürlich klar geworden, dass ich das so ähnlich natürlich kenne, auch wenn es bei mir nicht ein Algorithmus ist, aber dass auch ich in bestimmten Phasen unter Druck stehe und irgendwie gucken muss, wie kann man kreativ sein, obwohl vielleicht auch der Lebensunterhalt davon abhängt oder auch nur das Ego, ist ja auch egal.
Ja.
Darüber wollten wir mal ein bisschen sprechen. Dinge, die uns Druck machen, Stress machen. Das machen wir auch selten, ne? Weil wir immer gerne Dinge feiern, die gut funktionieren und positiv sein wollen. Aber vielleicht ist es hilfreich für alle, die zuhören, wenn wir da irgendwie mal erzählen, wie wir auch damit umgehen dann wieder.
Genau, also mir hilft das auf jeden Fall immer sehr, wenn ich von Leuten, die was Ähnliches machen wie ich oder auch kreativ arbeiten, wenn ich von denen höre, ja, aber ist ja ganz normal.
Ja.
Also ist ja ganz normal, dass das so ist. Ne?
Ja.
Deswegen glaube ich, ist das auch wichtig, dass wir das mal so ein bisschen thematisieren. Wir sind ja beide eher positiv und versuchen auch immer alles positiv zu sehen und die positiven Sachen in Dingen zu finden. Das ist auch nach wie vor, denke ich, die richtige Einstellung. Nichtsdestotrotz haben wir auch schlechte Tage und schlechte Phasen. Und gerade ist es bei mir, wie ich das letzte Folge schon gesagt habe, fucking YouTube macht mich wahnsinnig im Moment. Also ich will so gar nicht aufs Handy gucken und checken. Weißt du, was sonst halt immer so ein Yes, irgendwie so ein cooles Gefühl ist, weil ich so das Gefühl, es fühlt sich so an, die Videos, die ich produziere, das sind ja irgendwie meine Ideen, die dann halt so real geworden sind. Und ich wünsche denen natürlich das Allerbeste. So, ich will, dass halt viele Leute das sehen. Ich möchte die Kommentare dazu lesen. Ich will wissen, was andere Leute damit machen. Und das ist sonst halt immer so ein, wenn ich eine kurze Pause habe oder ich mache mir einen Kaffee, dann setze ich mich hin und dann gucke ich einmal in die Statistiken rein oder in die Analytics und dann denke ich so, ah, cool und so, lese die Kommentare, beantworte ein paar, freue mich da voll drüber. Und jetzt gerade ist mein Handy richtig so, oh, ich will es gar nicht in die Hand nehmen. Ich will gar nicht gucken. Das ist so die eine Sache. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass auch die Zukunft davon beeinträchtigt wird. Mhm. Also es ist nicht nur das Gegenwärtige, die Sache, die Arbeit, die ich gemacht habe, läuft halt nicht so gut, nicht so viele Leute gucken das, sondern es ist auch das Zukünftige. Wie beeinträchtigt mich das in der Entscheidung, was ich als nächstes mache?
Ja.
Das maßgeblich, weil ich jetzt natürlich keinen Fehltritt in Anführungsstrichen machen will, was aber gar nicht meine Art ist. Ich kann das fast nicht beeinflussen, woran ich arbeite, weil ich immer an dem arbeite, was mich halt gerade am meisten interessiert. Und wenn ich halt irgendwie ein Video halb fertig habe und dann kommt plötzlich was mich mehr interessiert, dann mache ich das, was mich mehr interessiert. Und so bin ich halt auch irgendwie aufgebaut. Und deswegen ist das für mich super unangenehm, jetzt so verunsichert zu sein und so analytisch daran zu gehen, was könnte denn die Leute interessieren und so, weil das ist der erste Schritt in die Unglücklichkeit für mich. Da muss ich mich so richtig von fern halten. Deswegen, Gott sei Dank, habe ich diesen Wohnwagen. Der heitert mich auf und da weiß ich auch, ja, mach jetzt halt da einfach irgendwas mit, ist doch cool. Da hast du doch eben am meisten Bock drauf, ne? Aber ja, das ist so ein bisschen das Schwierige für mich. Wie ist das für dich, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwie, ja, wie nennt man das denn? Also bist vielleicht in so einer negativeren Phase oder das Feedback ist ein anderes, als du dachtest oder ja.
Also bei mir ist es tatsächlich grundsätzlich ein bisschen anders, weil bei mir die Rhythmen ganz andere sind, ne? Wenn ich mich mit Feedback befasse, tue ich das für gewöhnlich, wenn gerade ein neues Buch von mir raus ist. Und im Normalfall passiert das maximal alle anderthalb Jahre. Mhm. Und das erzeugt im Vorfeld natürlich einen bestimmten Druck, weil die Hop- oder Top-Situation erstmal größer ist, weil es nicht jede Woche ist, sondern halt nur einmal alle anderthalb Jahre. Und wenn es dann nicht sitzt, dann gibt es halt ein richtig großes Problem. Ja. Und sich da dann wieder rauszuschreiben, wäre wahrscheinlich schwierig. Aber deswegen kann ich es aber auch oft verdrängen. Und ich versuche tatsächlich, und das habe ich gelernt, als ich meinen zweiten veröffentlichten Roman schreiben musste. Es gibt ja so diese Mär oder diesen Gerücht ist das falsche Wort, diesen Aberglauben, das kennst du wahrscheinlich aus der Musikbranche, das zweite Album ist das Schwierigste, oft das Schwächste, was ich für Unsinn halte. Und genauso sagt man auch, das zweite Buch ist das Schwierigste, wenn das erste erfolgreich war. Ne? Okay. Wenn du ein erfolgreiches Debüt hast, ist es schwer, das zweite Buch zu schreiben. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das bei mir war. Mein Debüt, Die Fahle, war super, super erfolgreich, hat sich in ganz, ganz viele Länder verkauft und die Filmrechte haben wir sofort verkauft. Und es war ein überwältigend, absurd erfolgreiches Debüt. Und sofort haben alle, wirklich alle aus der Branche, mit denen ich gesprochen habe, angefangen, mir zu erzählen. Mir war das vorher gar nicht klar. Meine Güte, also das zweite Buch ist das Schwierigste. Da kann man fast nur dran scheitern. Und wenn man dann ein halbwegs akzeptables Buch hervorbringt, obwohl es wirklich das Schwerste ist, weil was musst du für einen Druck empfinden jetzt, Melanie? Dann wollen es ja auch noch alle scheiße finden, weil sie dir natürlich das erste erfolgreiche Buch so ein bisschen missgönnt haben. Und mit dem Debüt den Erfolg zu haben, ist ja auch irgendwie, ne, macht nicht jeden froh. Und das nicht jeder gönnt einem das und deswegen, Mann, ich beneide dich nicht um die Position, in der du gerade bist. Wo ich so dachte, wisst ihr, was eine self-fulfilling prophecy ist, Freunde? So, und da habe ich tatsächlich gelernt, das für mich so ein bisschen zu trennen. Ich bin niemand, der von sich behaupten kann, das ist mir alles egal oder das berührt mich nicht und ich kann da komplett von abschalten, aber ich kann am Schreibtisch davon abschalten. Das ist das ist das Gute. Ich mache mir dann vielleicht Sorgen, meine Karriere ist zu Ende, das zweite Buch wird eine absolute Katastrophe und alle wollen es eh schon hassen, egal was ich schreibe, so, ne? Aber das denke ich nicht, während ich arbeite. Mhm. Und ich glaube, da muss man irgendwie hinkommen und ich glaube, da kommt man am besten hin durch Erfahrung, natürlich. Ich glaube, da ist das hilfreich, was wir letzte Woche besprochen haben, dass man über Rituale oder Regeln oder bestimmte Abläufe, die gut für einen passen, sich so einen geschützten Raum kreiert. Mhm. Und in denen auch erst andere, so mache ich es, in denen erst andere reinlässt, wenn man es unbedingt muss. So erhalte ich mir die Freude am Kreieren. Deswegen zeige ich meinen Text auch relativ spät meiner Lektorin und allen anderen, die daraus ein Produkt machen sollen. Ich habe erstmal Spaß damit. Ja. Und da ich nicht jeden Tag auf die Zahlen gucken muss, mache ich es auch nicht. Und das hilft mir tatsächlich. Aber du bist in einer ganz anderen Position, das ist natürlich klar.
Ja, das Feedback ist auf jeden Fall kürzer getaktet, da hast du auf jeden Fall recht. Nichtsdestotrotz, woran ich immer versuche, mich zu erinnern in diesen Situationen, ist, dass das für niemanden gerade so offensichtlich ist wie für mich selber. Niemand nimmt sich das so zu Herzen. Keiner guckt so krass auf meine Zahlen wie ich. Und man, Ich versuche dann raus zu zoomen. Also ich bin jetzt gerade so voll im Mikro, gucke mir alles ganz genau an, sehe jeden Fehler, sehe alles, was halt irgendwie anders ist. Aber eigentlich will ich rauszoomen. Eigentlich will ich ins Makro, eigentlich will ich wissen, ist das richtig rum? Ja. Ja. Eigentlich will ich auf mein ganzes Portfolio gucken. Und das passiert dann ja auch, wenn man in den Analytics halt irgendwie die letzten 3 Wochen angibt, ist es halt kacke. Aber wenn ich die letzten 5 Jahre angebe, ist es fast nicht sichtbar. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also dieses Rauszoomen und sich zu verinnerlichen, dass das jetzt sich, weil ich habe immer das Gefühl, ich will halt nicht, dass jemand auf meine Arbeit guckt und denkt so, oh, naja, das musste ja irgendwann passieren. Weißt du, wie ich meine? Das ist so mein größter Albtraum. Mm. Und nur weil ich das jetzt gerade sehe, dass halt irgendwas abnimmt an Zahlen oder dass ein Video anders performt oder dass es weniger Kommentare sind oder so, heißt das nicht, dass das jetzt sofort der Fall ist. Also
nee,
das ist
gar nicht.
Das ist halt in mir, weil das meine größte Angst ist und nicht, weil das Realität ist. So.
Ja.
Boah, wieder eine neue Therapie-Session mit Rabe und Kampf.
Voll. Es hilft natürlich auch total, da bei anderen mal hinzugucken. Zum Beispiel, wenn wir eh schon über Zahlen sprechen. Ich weiß, dass das für alle total schwierig ist, die irgendwie beruflich kreativ sind, bei denen auch ein Stück weit vielleicht die Miete davon abhängt, wie gut Dinge laufen. Klar ist es für uns schwierig, nicht auf die Zahlen zu gucken. Aber ich versuche bei mir im Kopf tatsächlich zu trennen. Also ich bin für mich nicht nur eine erfolgreiche Autorin, wenn ich extrem viele Bücher verkaufe. Ich bin froh, dass ich viele Bücher verkaufe. Mhm. Aber wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass ich so lange geschrieben habe, bis ich überhaupt einen Verlag gefunden habe. Und da finde ich wirklich die Frage, war ich, bevor ich einen Verlag gefunden habe, eine erfolglose Autorin? Finde ich nämlich persönlich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe ja zwar keine Bücher verkauft, aber ich habe coole Sachen geschrieben und Dinge gelernt und ich hatte verdammt viel Spaß an dem, was ich gemacht habe. Und ich glaube, weil ich so aus dieser Position komme, habe ich da so eine relativ, manchmal weiche ich hier auf, aber eine relativ klare Trennung. Es gibt 2 Arten von Erfolg und überlappen, aber kreativer Erfolg und monetärer Erfolg oder Erfolg in den Zahlen sind nicht das Gleiche. Mhm. Ganz, ganz viele meiner Lieblingskünstlerinnen und Künstler, die mein Leben verändert und bereichert haben, nicht alle von denen verkaufen viele Platten, viele Bücher, und locken viele Leute ins Kino oder so. Und das versuche ich mir halt immer und immer wieder zu sagen, dass es 2 Formen von Erfolg gibt.
Ja, ja. Aber alle von denen hatten sicherlich schon mal so einen Dip in der Produktivität, in der Kreativität, im Glauben an sich selber und so. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich weiß es nicht. Wie sollte das denn sonst funktionieren? Ne? Also man kann ja nicht irgendwie nur auf so einem High sein und also gar keinen Gegenwind mal, gar keine Ecken und Kanten, das funktioniert ja überhaupt nicht.
Ja,
ich glaube,
genau. Und ich glaube, das will man auch eigentlich nicht.
Nein, man denkt,
man will das, wenn es gerade schlecht ist, aber eigentlich wäre das überhaupt nicht hilfreich, weil dann schmort man irgendwie in der eigenen Soße und die Highs sind ja nur High, weil es Lows gibt, ohne jetzt irgendwie philosophisch werden zu wollen, aber wenn immer alles perfekt wäre, dann würde man sich darüber gar nicht mehr freuen, sondern es wäre einfach normal.
Ja. Ist auch ein Plateau so. Dann, ne?
Ja, genau. Ja,
ja, ja.
Und weiß nicht, deswegen... Ja, sich da irgendwie so eine gedankliche Unabhängigkeit zu erarbeiten, ist super, super schwierig, aber total wichtig, weil man sonst halt auch einfach gar nicht mehr arbeiten kann.
Ja, absolut. Ich versuche mich dann immer so auf den Workflow zu besinnen, um einfach weiterzumachen, dass ich die Sachen, die so automatisiert, ist fast so ein Muscle-Memory-Ding. Also ich fange jetzt einfach das nächste Video an und Punkt. Und ich mache jetzt erstmal noch gar keine Gedanken darüber, wie ist das Titel, wie ist das Thumbnail, sondern einfach nur, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was ist jetzt das Nächste, was ich zu tun habe? Kamera aufbauen, anmachen, Establisher-Bild finden und los geht's. Und dann sehen wir weiter. Das hilft mir immer so ein bisschen, mich einfach zumindest zu konzentrieren und jetzt meine Arbeit gut zu machen und nicht panisch im Kreis zu rennen und zu denken, also es bringt halt nichts. Ja, aber wie soll das denn heißen? Da sucht doch schon wieder keiner nach und bla bla bla. Ne? Das ist dann, das ist kein guter Gedankengang und das bringt einen auch überhaupt nicht weiter.
Ja.
Also Workflow ist da was mir hilft, einfach weiterzumachen. Das ist automatisiert, da muss ich nicht drüber nachdenken. Das ist auch nichts, was ich ändern will. Das ist nichts, was von all dem betroffen ist.
Ja, genau. Und Workflow finde ich deswegen so spannend, weil du was ansprichst, was ich total wichtig finde, einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Erstmal der Prozess und dann das Ergebnis. Also ich finde, wenn es irgendwie um Klickzahlen oder Buchverkäufe oder was auch immer geht und man sich da zu viele Gedanken drüber macht an der falschen Stelle, dann denkt man schon an das Ergebnis, bevor man den ersten Schritt gegangen ist. Und das zerstört die Kreativität halt total. Ja. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der irgendwie am Anfang steht, aber sich schon Gedanken drüber macht, wer das dann alles feiern soll, wenn es fertig ist, wenn das motiviert, wenn das ein gutes Gefühl erzeugt, super. Mhm. Aber wenn das Frustration darüber erzeugt, dass man da noch nicht ist, dann da nicht mehr so viel dran denken und einfach machen, genau wie du es gerade gesagt hast. So. Ja. Und ich finde, das hat auch immer viel mit, man braucht halt, so kitschig das klingen mag, aber ich finde, wenn man kreativ arbeitet, braucht man während der Arbeit auch so eine Spur von Vertrauen, weil man kann halt sein Bestes tun in jeder Hinsicht. Du kannst was toll, eine tolle Idee haben, die toll umsetzen, das toll bauen, ein wunderschönes Video machen, das korrekt benennen und alles richtig machen im Thumbnail und woran du alles denken musst. Und am Ende läuft es halt trotzdem nicht. Aber du musst halt, während du all das tust, irgendwie das Vertrauen haben, dass es funktionieren könnte. Mhm. Und wenn ich religiös wäre, würde ich jetzt sagen, und danach, der Rest ist in Gottes Hand so. Weißt du, weil was will man machen?
Ja,
und,
genau.
Das zu akzeptieren ist natürlich mega, mega schwierig. So.
Ja, das ist aber der Gamble mit Kreativität. Also du warst als Musiker, du weißt es halt einfach nicht. Man kann nur nach seinem eigenen besten oder eigentlich nur nach seinen eigenen Interessen gehen.
Ja.
Alles andere ist, glaube ich, so ein Shortcut, einen auch richtig unglücklich zu machen. Also, wie ich das schon oft gesagt habe, das ist nun mal ein nischiges Thema. Ich habe ein sehr nischiges Thema mit einer sehr spitzen Zielgruppe. Und Mainstream ist es nicht, aber Mainstream funktioniert. Jetzt zu sagen, okay, ich muss aus diesem Loch rauskommen, ich mache jetzt doch aus diesem IKEA-Schrank habe ich mit diesen einfachen Mitteln was total Geiles gezaubert. Aber das ist ja gar nicht das, was ich will.
Ja.
So, das kann sein, dass das gut funktioniert. Das wird sogar sehr wahrscheinlich sehr viel besser funktionieren als alles andere, was ich jemals gemacht habe. Aber das ist ja gar nicht das, was ich will. Ne?
Ja, genau. Ja, und ich glaube, das wäre das allergrößte Unglück für jemanden wie dich, wenn du plötzlich, keine Ahnung, weil du dann noch stabilere Klicks hast, irgendwas machst, was dich gar nicht interessiert, dann in 3 Jahren 8 Millionen Follower hast, die du jede Woche mit etwas bedienen musst, was deins überhaupt nicht ist. Das würde ich mir jetzt plötzlich überlegen. Keine Ahnung, Psychothriller läuft nicht mehr, muss ich jetzt Liebesromane schreiben.
Ja.
Mein Albtraum. Egal wie viele Millionen Bücher ich verkaufen würde, das möchte ich nicht. Nicht die Liebesromane, aber ich lese sie halt nicht und ich schreibe sie auch nicht.
Ich habe gerade so ein cooles Bild im Kopf, dass wenn man als Künstler, als Musiker halt irgendwie in der Lanxess Arena steht und, weiß ich nicht, 200 Leute sind da, dann sieht das nach einem super kleinen Publikum aus und du denkst, ja, Mist, ich habe es halt nicht geschafft, das auszuverkaufen. Wenn du mit den 200 Leuten im Underground, was es ja leider nicht mehr gibt, stehst, ist das halt eine Party.
Ja.
Und ich glaube, ich bin halt immer die Indie-Location und nie die Lanxess Arena.
Ja.
Das ist halt einfach so. Und da will ich ja auch nicht hin.
Wobei es sehr lustig ist, wie unglaublich viele Follower du hast mit deiner sehr, sehr spitzen Zielgruppe im Underground einfach. Weißt du?
Ja,
so.
Ja, das stimmt.
Also, weil weil
das,
wenn man jetzt nicht wüsste, was du machst und wie es bei dir läuft, würde man denken, du hast halt 500 Hardcore-Fans, aber das ist ja entscheidend anders.
Das ist halt nicht so, ne? Das ist halt nicht so. Ist ja auch normal.
Wie viele Follower hast du gerade? Auf YouTube?
550.000
Alter,
oder so,
das ist so viel.
Genau, das ist so viel,
das
aber
halt
nichtsdestotrotz.
So
genau, das ist, das sind aber im Prinzip halt nur die Plätze, die halt, weißt du, das sind die Plätze, die halt auch einfach leer sein können. Aber das ist ja auch völlig okay. Also das ist halt auch so eine irreführende Zahl, weil klar, das ist ultra viel.
Ja.
Aber ich veröffentliche nie ein Video und das halt sofort, es guckt sich jeder an. Gar nicht.
Nee,
ne?
Das
sind halt
nicht.
Im Prinzip ist das halt, ich finde das immer ganz gut, diese Musiker-Analogie gefällt mir halt immer, weil ich das ganz gut verstehe. Im Prinzip sind das alle Leute, die jemals ein Album von mir gekauft haben. Aber ich mache jede Woche ein Album.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und da sind Leute dabei, die feiern dieses eine Album, was sie vor 3 Jahren gekauft haben. Vielleicht aus irgendwelchen ganz anderen Zusammenhängen, dass die gar nicht mehr stimmen. Und ich stehe noch in deren Plattenregal, aber die gehen nicht auf jedes Konzert von mir.
Ja.
Und die Leute, die jedes Konzert von mir auf jedes Konzert von mir gehen, die füllen ein Underground. Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 oder so. Und das ist krass. Das ist die krasse Nummer. So die 560.000, das sieht halt beeindruckend aus. Aber das sind halt Leute, die irgendwann mal ein Album von mir gekauft haben, die mich auch jetzt schon gar nicht mehr kennen. So, das sind halt die Abonnenten bei YouTube. Das hat sich alles sehr verändert in den letzten Jahren, finde ich. Also so dieser Stellenwert. Und das sind viele Abos. Also wie viele Kanäle gab es früher mit 1 Million Abos? So voll wenig. Und jetzt ist es halt irgendwie relativ easy, ne? Selbst mit einem Nischen-Thema wie meinem an 500.000 zu kommen. Also es geht halt auch. Also ja, aber das sind natürlich diese innere Unterhaltung, die ich auch mit mir selber habe. So, ja, wo sind denn die 560.000, wenn ich jetzt mal hier die brauche? So, komm, jetzt guck doch mal die Videos, jetzt helfen wir, ne? Aber ja, das sind halt einfach nur Leute, die irgendwann mal ein Album gekauft haben. Wichtig ist halt irgendwie die Leute, die ins Underground kommen, die Tickets kaufen, die wegen den Gründen kommen, warum ich auch Videos mache. Das ist ja die gemeinsame Schnittstelle. Die sind die wichtigen und die sind ja auch da. Und deswegen ist es alles kein Drama. Weißt du, wie ich meine? Wenn die irgendwann nicht mehr kommen, dann ist halt blöd. Aber die würden wahrscheinlich nicht mehr kommen, wenn ich jetzt anfange, IKEA-Videos zu machen.
Genau. Und es ist total wichtig, auf diese 500, die ins Underground kommen, zu schauen. Mhm. Es gibt einen ganz tollen Artikel darüber, der das super erklärt. Der heißt, glaube ich, The Long Tail oder so. Ich schreibe mir das mal auf, um das nachher in die Shownotes zu packen. Da geht es quasi auch darum, dass man heutzutage, so wie die Dinge funktionieren, stimmt gar nicht, der heißt nicht The Long Tail, der heißt 1000 True Fans. Habe ich dir den schon mal empfohlen?
Ja, haben wir schon mal
drüber gesprochen, ne? In der langen Lebenszeit dieses Podcasts. Dass es halt reicht, wenn man 1000 echte Fans hat, die wirklich alles von dir kaufen, alles von dir klicken, alles von dir super finden. Dann kann man davon halt leben heutzutage. Ja. Und man sollte eher darauf schauen, diese 1000 anzusammeln, statt irgendwie 100.000 zu kriegen, die es halt ein bisschen interessiert, die es irgendwie gut finden. Ja. Aber die so aus dem Augenwinkel wahrnehmen. Und das fand ich ganz, ganz spannend, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Also wer diesen Artikel nicht kennt, da auf jeden Fall mal reinschauen. Weil das ist irgendwie gerade auch für junge Creators, die uns vielleicht jetzt zuhören, die irgendwas machen und irgendwie hoffen, davon irgendwann leben zu können. Der Gedanke, man braucht irgendwie 1 Million Fans, der ist alt und stimmt nicht mehr. Man braucht eher 1000 Hardcore-Fans. Dann kann man relativ schnell mit einer kleinen Menge an Fans davon leben.
Ja, voll.
Es müssen nur Hardcore-Fans sein.
Genau. Es geht halt um Community. Und das ist ja auch, das ist das große Blessing vom Internet, dass du halt deine Community erreichen kannst. Ja. Und jeder. Ne? Und deswegen, je spezifischer und je persönlicher die Arbeit ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine 1000 oder wenn es halt erstmal nur 10 sind, dass du die halt triffst.
Ja.
Wenn man Content macht, der generic das ist, was gerade gut geklickt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du deine 10, 100, 1000, was weiß ich, True Fans findest, weil das kickt natürlich viel weniger. Also wenn du dich für Post-its interessierst oder ja Haftnotizen oder Klebeband oder was weiß ich, das ist halt kein, das wirst du halt im Mainstream nicht finden, aber dann findest du einen Creator, der halt die verschiedenen Klebebänder getestet hat und da halt so mit Herzblut drüber spricht, weil ihn das halt ultra interessiert, was jetzt genau der Unterschied zwischen Gewebeklebeband und einem Plastik. Ja, ey, dem folgst du doch. Das ist doch mega, wenn das dein Thema ist, ihr seid eine Community instantly, sofort. Voll. Deswegen, auch wenn das halt, es ist halt so schwierig, weil das sehr viel mit von sich selbst zeigen und Flagge zeigen. Ich sage immer, nackig auf den Tisch steigen, ne? Wenn du deine Ideen, die wirklich was mit dir machen und die so richtig aus dem eigenen Interesse und aus dem eigenen Kosmos kommen, wo man denkt so, das finde ich geil, das finde ich richtig, richtig cool, das mache ich jetzt. Das ist super, super aufregend und das ist super einschüchternd. Aber das wissen die Leute, glaube ich, auch zu schätzen. Das sind vielleicht nicht, viele, je nachdem, was man für ein Thema hat, ne? Oder wann, wie lange man das schon macht. Aber das ist das, worum es geht. Und auch in Phasen wie denen, wo ich jetzt gerade denke, oh Mann, ey, was los? Auch da ist es halt das Allerwichtigste, das zu machen, was halt mir am Herzen liegt. Und nicht das, womit ich denke, dass ich die Leute jetzt halt irgendwie zufriedenstellen kann. Ne?
Ja, und es ist irgendwie auch eine ganz gute Gelegenheit, auch wenn die unerbeten ist, sich selbst nochmal Gedanken darüber zu machen, warum mache ich das genau so? Und das irgendwie nochmal zu reaffirmen irgendwie. Weil wenn es immer fortlaufend funktionieren würde, würde man das, glaube ich, gar nicht machen. Sich nochmal sagen, nee, aber ich will es tatsächlich genau so mache. Ich möchte es nicht anders machen. So.
Genau, und das jetzt auch nochmal rückblickend. Also der Grund, warum gerade weniger geklickt wird, ist, dass ich mich für ein Nischenthema in der Nische voll interessiert habe und das dokumentiert habe. Und das würde ich auch nach wie vor so machen, weil ich es mega geil fand. Dieses ganze Kupferding, mega, mega cool. Es interessiert halt einfach viel weniger Leute, als ich gedacht hätte.
Ja.
Aber was heißt, was, also ich gedacht hätte, habe mir keine Gedanken darüber gemacht, aber ich finde es ultra cool. Ich denke immer, bah, mega, es interessiert doch alle, wie man Stahl verkupfert.
Du hättest ich tatsächlich auch gedacht, weil es so, so magisch aussieht. Genau. Wenn du da mit dieser Flüssigkeit rübergehst, dann hast du plötzlich eine andere Farbe. Ich fand es ganz, ganz toll, obwohl ich von diesen Ding keine Ahnung habe.
Und das Geile ist, also die Kommentare oder ein anderes Video, was auch nicht so richtig gut gelaufen ist, war das, wo ich 3 Stuhlprototypen aus einer Schubkarre gebaut habe.
Ja.
Die erstmal habe ich, glaube ich, noch nie, außer diese krassen Videos wie das Bierbike und mit dem Boot, die halt wirklich viral gegangen sind, aber auf sonst meine laufenden Videos habe ich nie 1700 Kommentare. So, das war, oder 1600 oder wie viel, das war, keine Ahnung. Unfassbar viele Leute haben sich davon angesprochen gefühlt, haben mit abgestimmt, haben da halt mitgemacht.
Ja.
Und das ist halt mein Underground-Publikum. So, die fanden das geil.
Ja.
Und auch das Kupferding. Die finden das geil. Und ein paar Leute, denen wird das halt wirklich helfen, diese ganzen Recherche und was ich alles da rausfinden musste, damit das so klappt, denen habe ich damit geholfen. Das ist ultra cool. Und das lohnt sich halt deswegen schon. Und deswegen, ich muss jetzt nochmal sagen, wir dramatisieren das vielleicht auch gerade so ein bisschen hier im Podcast. So ist alles okay. Das ist halt völlig, völlig okay. Ich möchte es halt nur auch mal drüber sprechen, wie das ist, wenn es halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat oder man so ein bisschen... Ja, ich weiß, das ist ja auch kein Gegenwind, aber wenn so ein bisschen Feedback ausbleibt oder Klicks ausbleiben oder so, dann ist es wirklich alles cool. Und am Ende ist es auch mit ein bisschen Abstand völlig klar, warum das so ist. Es sind halt einfach sehr spezielle Themen. Aber natürlich macht das was mit mir als Creator.
Ja.
So.
Okay.
Nur nicht, dass die Leute denken, ich bin ultra unglücklich und bin jetzt in Panik und ne, also es ist alles cool. Wir wollen da halt nur drüber sprechen, falls sich jemand da draußen in einer ähnlichen Situation befindet oder was weiß ich.
Ja, finde ich total gut. Fallen uns noch andere Schattenseiten ein, die nichts zu tun haben mit Feedback von außen? Ich überlege gerade, weil das sind ja die Dinge, die uns zusetzen. Das würde aber heißen, dass solange es nur in Anführungsstrichen das Hobby ist und man auch keinerlei Geld damit verdient und kein Druck von außen dahinter ist, dass dann keine Schatten... Ja, bestimmt, dann gibt es auch keine Schattenseiten der Kreativität. Ne? Dann ist eigentlich alles happy. Man ist vielleicht mal blockiert oder kommt nicht so weiter. Aber eigentlich...
Guter Punkt.
Das ist vielleicht das Schöne, weil es gibt ja also ich habe das Gefühl, die allermeisten Leute denken oder haben das noch irgendwie so drin, dass kreativer Output erst dann wirklich seine Berechtigung hat oder Sinn macht oder irgendwie legitimiert ist, sobald man Geld damit verdient oder es zum Job wird. Mhm. Aber ich kenne viele sehr, sehr kreative Menschen, die wirklich auf einem total hohen Level, weiß ich nicht, Dinge bauen, Theater spielen, Musik machen, was auch immer, und sich entschieden haben, da keinen Job draus zu machen und die damit unglaublich glücklich sind und die diesen Druck, Geld verdienen zu müssen, letztlich natürlich auch überhaupt nicht empfinden in dem, was die so machen. Die haben diese Schattenseiten, die wir kennen, überhaupt nicht und können zwar morgens nicht aufstehen und in ihrem Hobby arbeiten, so wie wir, aber auch das ist eine Option, stelle ich immer wieder fest. Für mich wäre das gar nichts. Ich will in meinem Hobby arbeiten, ich will jeden Tag schreiben. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die mit diesem anderen Modell total happy sind. Ja. Und ich finde, darüber sollte man auch mal sprechen, weil irgendwie denken immer alle, es ist erst was wert, wenn man Geld dafür bekommt. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist ja auch Neve Campbell und ihr Webstuhl.
Voll.
Oh Mann. Nein, aber das stimmt total.
Ich liebe es zum Beispiel, wenn Leute irgendwie so, manchmal haben ja auch Künstlerinnen und Künstler dann so Side-Projects, mit denen sie überhaupt keine Kohle verdienen. Und die Fans nervt es meistens, weil es nicht das ist, was sie haben möchten.
Ja.
Aber es macht die Leute dann halt einfach wahnsinnig glücklich. Es gibt übrigens ein total cooles Album. Ich mag gerade sehr das aktuelle Album von Weezer. Es heißt, glaube ich, Okay Human. Der Opener allein ist schon so ein unglaublich fröhlicher, wundervoller Song. Liebe ich total. Und ich habe letztens erfahren, dass der Sänger von Weezer aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt, phänomenal gut Japanisch spricht und so ein Side-Project hat, wo er japanischsprachige Popmusik macht. Das finde ich großartig. Das finde ich fantastisch. Und man macht's halt, man sollte alles, was man macht, nicht nur machen, damit es funktioniert, sondern halt auch, ich meine, wir predigen es in jeder Episode, aber ich sage es mir gerne, auch einfach Spaß haben und und Dinge ausprobieren und auf die Nase fallen und so. Ist halt auch alles wichtig. Ja.
Genau. Und ja, jetzt dann auch, wenn man mal auf die Nase fällt, ist irgendwie, das ist gut. Das macht dann wieder positive Spikes auch, die es sonst gar nicht geben könnte, weil alles ein Plateau ist.
Voll, ja.
Ja. Ich werde berichten.
Ja, berichte uns.
Das ist auch gut für mich selber, das mal zu dokumentieren, weil ich immer denke, hä, es war doch immer alles gut, so, warum fühle ich mich jetzt so komisch dabei? Es ist voll oft so, dass ich denke, ach nee, ne, da ist irgendwie zu viel Druck oder das ist zu viel Arbeit oder keine Ahnung, irgendwelche anderen negativen Gefühle. Ja, das ist voll oft so, aber ich spreche halt super, super selten darüber, weil ich das auch immer, also dafür finde ich, ist der Podcast aber auch da, weil das ist ja eigentlich unser Side-Projekt hier. Ja. Der Podcast ist ja unser Side-Hustle zu allem anderen. Und ich finde das voll cool, wenn ich in einem Buch lese oder in einem anderen Podcast höre, dass, keine Ahnung, Frank Turner ausgebrannt ist nach seinen 2000 Konzerten und dass er, keine Ahnung, aufgehört hat zu trinken, weil er sonst zu erschöpft war, um auf die Bühne zu gehen und so Sachen, das finde ich super, super wertvoll. Mhm. Aber wenn ich bei ihm auf dem Konzert bin, möchte ich nicht, dass er auf der Bühne steht und sagt, Leute, ich kann nicht mehr, so, ich bin voll fertig. Ja. Und das ist einfach ein Unterschied und deswegen finde ich diesen Podcast super, um das zu nutzen, nochmal zu sagen, ey, ich bin völlig müde oder ich kann nicht mehr oder ich habe keine Ideen oder was weiß ich. Weil mir das dann auch hilft, das nicht auf meine Arbeit zu übertragen. Und deswegen, das werde ich in Zukunft, ich werde jetzt hier noch nur noch rummotzen, mich nur noch beschweren.
Also für mich ist das total okay. Ich wollte ja früher irgendwann Therapeutin werden. Dementsprechend kannst du das alles gerne bei mir lassen.
Ich glaube, das bist du seit 78 Folgen.
Total geil. Da hätte ich überhaupt nichts gegen.
Ja.
Cool. Also wenn wir irgendwann einen Spin-off-Podcast machen, heißt der Therapiestunde mit Laura und Mel. Ja. Auch keine Frage.
Ja, ja.
Aber bis dahin machen wir noch ein bisschen Kreativitätsding. Du, mehr fällt mir gar nicht ein. Ich finde,
ich glaube mir auch nicht. Ja. Ich will jetzt auch wieder über was Positives sprechen. Ich habe genug rumgeheult. Das ist alles cool. Ich freue mich total auf meinen Camper. Ich freue mich total auf die neuen Projekte. Und ich freue mich auf meine Werkstatt. Und vor allem, es ist schon wieder Mittagszeit. Ich freue mich auf eine Runde Kartoffeln.
Sehr, sehr gut. Okay, dann weiß ich gar nicht. Gibt es ein Shoutout der Woche? Hast du ein positives der Woche?
Ja, ich habe ein positives der Woche. Am Sonntag kommt die Mausfolge, der 50. Mausgeburtstag.
Oh,
ja.
Super.
Genau, und da bin ich ganz gespannt, weil den Teil, den ich produziert habe, den kenne ich natürlich. Aber ich war da auch in anderen Teilen drin. Ich habe das schon mal angeteasert. In dieser Folge wird sich aufklären, warum ich nie wieder in der Öffentlichkeit behaupten werde, ich kann Schlagzeug spielen.
Ja.
Das habe ich alles noch nicht gesehen. Und ich bin richtig, richtig, ich bin richtig freudig aufgeregt. Ich freue mich total darauf.
Super cool. Ja. Sehr, sehr aufregend.
Ja, und bei dir?
Lass mich überlegen. Ich glaube, ich habe letzte Woche, als wir aufgenommen haben, erzählt, dass ich in diese kanadische Talkshow gehe.
Ja.
Das habe ich dann am Dienstag gemacht. Das ist zum Glück super, super gut gelaufen. Ich war wirklich maximal gestresst und habe festgestellt, es ist viel stressiger, von zu Hause einfach mit Stream eine Talkshow zu machen, als da mit seinem Hintern im Studio zu sitzen. Ich hätte gedacht, das wäre andersrum, aber man ist ja für viel mehr Dinge verantwortlich. Die haben natürlich ganz, ganz lange mit mir die Internetverbindung getestet, den Bildausschnitt eingestellt, den Sound eingestellt, das Licht eingestellt und es kann einfach viel mehr schief gehen und ich habe dann auch versucht, dass der DHL-Bote gerade da nicht klingelt, dass der schon durch ist und all diesen Kram. Man muss irgendwie an viel mehr denken, weil das natürlich normalerweise Leute für einen machen und setzt sich dahin mit seinem Hintern und es möglichst interessant, mehr muss man nicht tun. Mhm. Aber das ist gut gelaufen und wir haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass sie es gesehen haben und sofort in Kanada mein Buch gekauft haben. Das war total cool. Das war definitiv mein Positives der Woche.
Mega.
Und, aber das war wirklich, ich war wirklich maximal gestresst.
Ja, so. Das glaube ich.
Dann noch auf Englisch. Ich kann halt okay Englisch, aber so schnell und so witzig und so locker, wie man es in der Muttersprache ist man natürlich nie, weißt du, so.
Ja,
und deswegen
ja.
bin ich einfach froh, dass das gelaufen ist, dass alle happy waren, dass ich meinen Verlag nicht blamiert habe, dass die mich nicht sofort gefeuert haben. Also das ist mein Positives der Woche.
Top.
Und Shoutout, boah, mir fällt gerade überhaupt kein Shoutout ein. Ich habe eine tolle Serie gesehen. Die könnte ich vielleicht ausschauten.
Ja.
Eine französische Serie. Kann man, glaube ich, gerade gar nicht streamen. Haben wir uns irgendwie ausgeliehen tatsächlich in der guten alten Traumathek hier in Köln. Die heißt Les Revenants, also die The Returned, die Zurückgekehrten. Und es spielt irgendwie auf dem Land in Frankreich, ist gar nicht so genau verortet wo, aber Es gibt irgendwie Berge und es gibt eine Talsperre, aus der noch so ein überflutetes Dorf ein kleines Stückchen rausragt. Also auch ein ganz tolles Setting. Und es werden so verschiedene Familien und Menschen etabliert, die in dieser Region leben. Und dann siehst du plötzlich so ein junges Mädchen irgendwie an dieser Talsperre entlanglaufen. Irgendwann merkst du, die geht nach Hause, kommt nach Hause, kriegst aber mit, dass sie in ein Haus geht, in dem eine Familie lebt, von der du schon weißt, dass sie um ihre Tochter trauert. Oder getrauert hat. Und du merkst dann, okay, dieses Mädchen ist vor, weiß ich nicht, 5 Jahren gestorben bei einem Unfall und sie kommt jetzt plötzlich zurück und sie hat keine Erinnerung daran, dass sie gestorben ist. Für sie ist keine Zeit vergangen.
Okay.
Aber die für die Familie sind halt ein paar Jahre vergangen und sie hat eigentlich damit abgeschlossen. Und das passiert dann an verschiedenen Stellen. Ein kleiner Junge kommt zurück.
Und die können die dann auch sehen oder sind das Geister?
Okay. Gegenständlich. Die sehen nicht aus wie Zombies, die sehen ganz normal und unverwundet aus. Auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie Zombies halt, also ganz normal. Die sehen ganz normal aus. Und es ist keine Horrorprämisse, sondern es ist eher eine Drama-Mystery-Prämisse.
Okay.
Also die beleuchten dann tatsächlich ganz realistisch, was machen die denn jetzt? Also die verstecken die erstmal, weil die Leute wissen ja auch, die sind tot. Das kann das gar nicht sein. Super geil, super gut gemacht.
Lehrer Benoit,
richtig cool.
Okay, hört sich sehr gut an.
Aber wir haben das französische Original geguckt und das war fantastisch.
Ja. Ah,
das
cool.
Ist mein Shoutout.
Ja, cool. Ich glaube, ich habe keinen Shoutout. Ich habe Hunger.
Seit du Kartoffeln gesagt hast, kannst du auch nichts anderes. Ja. Kann ich nicht verstehen. Ich esse jetzt auch mal was und freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen.
Ich freue mich auch darauf,
sobald
Mel.
Wir sind ja verantwortungsbewusst, aber sobald es mit den Schnelltests funktioniert, machen wir Schnelltests und treffen uns wieder, oder?
Auf jeden Fall.
Oh,
ich bin ready.
Super, super, super cool.
Cool, Mel. Wir hören uns und vielen Dank fürs Zuhören und bleibt sauber. Bis dann.
Bis nächste Woche. Mach's gut.
Ciao.